Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Maurice Ravels Bolero, sein wohl bekanntestes Werk. Dem Komponisten selbst war die große Popularität seines Orchesterstücks allerdings höchst suspekt. So soll er einmal zu einem Kollegen gesagt haben: Ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der Bolero, leider enthält er keine Musik. Ursprünglich hat Maurice Ravel den Bolero als Ballettmusik geschrieben und auch gestern Abend hatte eine Choreografie zu dieser Musik Premiere. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Außerdem berichten wir über eine Ausstellung der Werke von Karin Kneffel in Bremen und eine Odyssee-Version im Theater, die aus der Sicht der zurückgelassenen Familie erzählt wird. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun wird uns beschäftigen, zunächst aber in die Türkei. Die Istanbuler haben heute erneut ihren Bürgermeister gewählt. Die erste Wahl war ja nach dem Sieg der Opposition annulliert worden. Und die Wahl heute gilt auch als Test für die Demokratie in der Türkei. Morgen beginnt dann in Istanbul der Prozess gegen den Kulturmäzen Osman Kavala. Er soll die Gezi-Park-Proteste auf dem Taksim-Platz 2013 mitinitiiert und finanziert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe die Regierung stürzen wollen und fordert eine lebenslange Haftstrafe. Das empört die Grünen-Politikerin Claudia Roth, die zum Prozessauftakt nach Istanbul fährt.
Gezi war doch kein Umsturz. Die Gezi-Park-Bewegung ist entstanden, weil es viele Menschen gab, die wollten Bäume in der Mitte von Istanbul retten. Also das nennt man bei uns aktive Zivilgesellschaft. Das war so ein bisschen Woodstock mitten in Istanbul. Das ist doch nicht Putsch.
Amnesty International, die Akademie der Künste, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und andere fordern die sofortige Freilassung von Osman Kavala. Und auch Bundespräsident Steinmeier hat sich dafür eingesetzt. Kavala wurde im Oktober 2017 auf dem Flughafen von Istanbul festgenommen, als er gerade von einem Treffen mit dem Goethe-Institut in Gaziantep zurückkam. Ich habe mit dem Leiter des Goethe-Instituts Istanbul, Reimer Volker, gesprochen und als erstes habe ich ihn gefragt, worum es damals bei dem Treffen ging.
Das Treffen in Gaziantep stand in Zusammenhang mit einem großen europäischen Projekt, das wir durchführen und initiiert haben, zusammen mit Anadolu Kultur, der Stiftung von Osman Kavala. Das Projekt heißt Orte der Kultur und dient der Stärkung der Zivilgesellschaft und der kulturellen Infrastrukturen an drei Standorten der Türkei, in Izmir, Diyarbakir und eben Gaziantep. Und der Besuch dort war, um Partner zu diesem Projekt zu treffen.
Geht es denn in der Anklageschrift jetzt auch um das Goethe-Institut?
Nein, nicht direkt. Das Goethe-Institut ist erwähnt an vier Stellen. Die Anklageschrift umfasst 627 Seiten, also sehr lang. Also wir sind genannt als Partner von Anadolu Kultur und ein Telefonat mit meiner Vorvorgängerin ist in Transkription aufgeschrieben. Da ging es um die Verabredung zum Essen zwischen ihr und Osman Kavala und seiner Frau. Also gemessen an den Gesamtanschuldigungen eher Marginalien.
Dieses Gespräch, das taucht da auf, das hat irgendjemand mitgeschnitten oder wie ist das zu erklären?
Ja, wir wissen natürlich seitdem definitiv, dass unsere Telefonate abgehört werden, dass wir unter Beobachtung stehen, so wie eben große Teile der Zivilgesellschaft hier in der Türkei im Moment unter Beobachtung stehen.
Was macht denn diese Stiftung Anadolu Kultur sonst?
Anadolu Kultur unterstützt und initiiert Projekte im diskursiven Bereich. Er hat auch einen sehr interessanten und sehr wichtigen Ausstellungsort hier in Istanbul, eine ehemalige Tabakfabrik, das Depot. Und dort gibt es Ausstellungen, Veranstaltungen, Symposien zu den Themen, die relevant sind für Anadolu Kultur für Osman Kavala. Dazu gehört zum Beispiel die Aussöhnung, der Dialog zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen, Ethnien, Religionen, die in der Türkei leben. Das ist ja noch immer ein multiethnischer, multireligiöser Staat. Also die Aleviten, die Kurden, die Griechen und natürlich auch die Armenier.
Kavala hat ja in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Menschenrechtsorganisationen unterstützt und eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch Verlagen mitbegründet. Eine Stiftung haben wir gerade schon genannt, Anadolu Kültür. Wofür steht er in der Türkei?
Er ist eigentlich ein Brückenbauer in alle Richtungen, muss man sagen. Er hat sich immer bemüht um den Dialog mit Europa, mit dem Westen, aber auch mit dem Iran. Er verbindet, bringt Menschen zusammen und entdeckt eigentlich das Gemeinsame und versucht das Gemeinsame, das uns alle verbindet, in seinen Arbeiten und Projekten aufleben zu lassen. Also im Depot, in diesem Ausstellungsort, gibt es zum Beispiel gerade eine Ausstellung, die heißt Shared Sacred Spaces. Da geht es um gemeinsam genutzte oder von unterschiedlichen Religionen genutzte Orte im östlichen Mittelmeerraum. Und dieses Projekt mit seinem multireligiösen, multiethnischen Ansatz steht eigentlich exemplarisch für all das, was für Osman Kavala und seine Stiftung wichtig ist.
Haben Sie denn eine Vermutung, warum Kavala in der Türkei aneckt, wenn man so sagen will?
Es sind einfach Themen, die in der Türkei einfach sehr kontrovers diskutiert werden und mitunter sehr aufgeladen sind. Und dann werden eben Personen oder Organisationen auch zur Projektionsfläche für Dinge, die sie vielleicht gar nicht zu verantworten haben.
Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang dann die Vorwürfe gegen Kavala?
Ja, die Vorwürfe sind sehr schwer zu verstehen. Da geht es ja um Verschwörungen, um Finanzierung von Dingen aus dem Ausland, die vermutlich jetzt in dem Prozess erst nachgewiesen werden müssen. Das ist irritierend für uns zu sehen.
Reimer Volker war das, der Leiter des Goethe-Instituts in Istanbul, über den Kulturmäzen Osman Kavala, gegen den morgen in Istanbul der Prozess beginnt. Dornröschen als Drogenabhängige, die sich nicht an einer Spindel verletzt, sondern an einer Heroinspritze. Diese Deutung stammt vom Schweden Mats Ek. Mitte der 90er Jahre hat er nämlich das Ballett Dornröschen radikal in die Gegenwart versetzt. Auch andere Ballette hat er aus ihrer Märchenvergangenheit gerissen. Seine Giselle spielt zum Beispiel nicht in einem Dorf und auf einer Lichtung, sondern im Irrenhaus. Umdeutungen, mit denen sich Mats Ek einen Platz in der Ballettgeschichte gesichert hat. 2015, nach seinem 70. Geburtstag, da hat Mats Ek erklärt, nicht mehr choreografieren zu wollen. Er zog sich also zurück. Doch jetzt hat quasi der Rückzug vom Rückzug stattgefunden. Zwei neue Stücke von Mats Ek hatten nämlich gestern Abend Premiere an der Pariser Oper. Und meine Kollegin Wiebke Hüster war dabei. Guten Abend, Frau Hüster.
Guten Abend.
Man kennt das ja, diese Leute, die ankündigen, dass sie aufhören und dann kommt doch nach ein paar Jahren wieder eine Arbeit von ihnen raus. War das denn bei Mats Ek zu erwarten, dieser Rückzug vom Rückzug, Frau Hüster?
Nein, ich habe eigentlich nicht dran geglaubt, weil ich kenne Mats Ek als einen sehr ruhigen, in sich gekehrten, vielleicht sogar leicht melancholischen, obwohl er auch sehr lustig sein kann, Menschen. Und ich dachte, es ist ihm ernst. Das war's jetzt mit Stücken von Mats Ek. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er zurückkehrt. Ich war sehr überrascht. Ich glaube, wir müssen das zurückführen auf Aurélie Dupont, die Ballettdirektorin der Pariser Oper, und ihre Überzeugungskünste. Denn die eine der beiden Kreationen gestern Abend war ein Duo, in dem sie tanzte mit ihrem Kollegen Stéphane Bullion.
Ja, dieses eine Stück heißt Another Place und es ist choreografiert zur Klaviersonate in H-Moll von Franz Liszt.
Das ist
Ja, das ist ein Stück mit einer Ballettgeschichte. So hat es Frederick Eschen 1963 benutzt für sein Ballett Marguerite et Armand, das er für Margot Fonteyn und Rudolf Nureyev geschaffen hat, eine Art Kameliendame. Gibt es da Parallelen bei Mats Ek, Frau Hüster?
Ja, der Vergleich ist schwierig, weil den erreichen die beiden nicht ganz. Natürlich ist auch die Bewegungssprache überhaupt gar nicht zu vergleichen. Da hat sich schon sehr viel verändert in diesen Jahrzehnten seit Ashton. Dieses berühmte Stück, das sich kaum jemand anders danach, nach Margot Fonteyn und Rudolf Nureyev, getraut hat zu tanzen. Aber Aurélie Dupont und Stéphane Bullion zeigen hier keine Maîtresse und ihren Geliebten, sondern die zeigen ein paar Paar, das ist eine Langzeitbeziehung, das sieht man. Und die beiden verbindet auch die künstlerische Nähe, also die scheinen sich beide, scheinen beide Musiker zu sein. Ein rosaner Tisch ist hier auch manchmal ein Klavier und da schauen sie einander zu, hören sie einander zu, aber sie schieben sich auch auf diesem Tisch umher, sie begraben einander unter diesem Tisch und mitunter wird es wirklich sehr dramatisch, wenn nämlich Stéphane Bullion unter einem großen roten Teppich, den sie vorher reingeschleppt hat, verschwindet. Und an einem Punkt ist es wirklich so melancholisch und so aussichtslos und so schwierig zwischen den beiden, dass er sich fast wie in einem Selbstmord in den Orchestergraben wirft. Dann kommt er aber von da zurück. Also es ist Surrealismus, nicht Realismus, aber Mads Eek versucht, und das ist auf die Dauer auch ganz schön niederschmetternd und ich war auch wirklich niedergeschlagen am Ende, er versucht, die Schwierigkeiten einer solchen Beziehung zu schildern.
Dann gab es aber noch den Bolero. Das Stück von Maurice Ravel ist ja auch für die Tänzerin Ida Rubinstein komponiert. Was macht Mads Eek aus diesem Werk?
Etwas ganz Wunderbares. Genau das Gegenteil von diesem schwierigen, melancholischen Pas de Deux, sondern er lässt hier das ganze junge, fast das ganze junge Ensemble der Pariser Oper aufmarschieren in so Onesies, so schwarzen Trainingsanzügen, die über dem Knie enden, mit Kapuzen, unter denen sie ihre Köpfe dann auch immer wieder verstecken. Und hier muss ich sagen, geht die ganze Breite von Mads Eeks künstlerischer Handschrift wirklich fließt ein in diesem Bolero und das geht alles auf wie ein riesiger Blumenstrauß und das ist unheimlich toll, weil es ist eben nicht so thematisch festgelegt, also so wie auch in der Carmen, so hier ist die Carmen und die raucht Zigarre und ist wahnsinnig selbstbewusst und isst einen Mann nach dem anderen auf. Oder hier in diesem Pas de Deux, die Melancholie eines Paares. Nein, hier ist es ganz offen. Jeder wird ganz subtil charakterisiert. Es gibt wunderschöne Interaktionen zwischen Pas de Deux und großer Kompanie. Und schließlich ist auch das Schöne, dass Niklas Eek, der Bruder von Mads Eek, ein berühmter Tänzer und Schauspieler, hier die ganzen Abend über in diesem Bolero beschäftigt ist, eine Badewanne zu füllen. Und als wäre er das alter Ego des Choreografen, wirft er sich am Schluss total erschöpft, indem er seinen Hut ablegt. Aber mit dem weißen Anzug dann in diese Wanne.
Vielen Dank. Wiebke Hüster war das über zwei neue Ballette von Mads Eek, die gestern Abend an der Pariser Oper uraufgeführt worden sind. Der griechische Maler Zeuxis soll Trauben gemalt haben, die so echt ausgesehen haben sollen, dass Vögel herbeigeflogen kamen, um an ihnen zu picken. Auch Karin Kneffel, eine frühere Meisterschülerin von Gerhard Richter, hat Trauben gemalt, Kirschen und Pfirsiche, die alle fabelhaft ausschauen. Aber essen möchte man sie trotzdem nicht, denn die Früchte sind viel zu groß. Die Bilder muten also fotorealistisch an, aber eben nur auf den allerersten Blick. Alles eine Sache der Wahrnehmung. In der Kunsthalle Bremen ist Karin Kneffel jetzt eine Ausstellung gewidmet. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Frühwerk, mit dem sie bekannt geworden ist, sondern auf den neueren und neuesten Arbeiten. Aber ein Thema, das bleibt. Barbara Bobben berichtet.
Das Thema der Wahrnehmung, der Betrachtung oder auch des Voyeurismus hat es Karin Kneffel bei ihren neueren Bildern angetan. Es zieht sich wie ein Leitmotiv durch ihr hochkomplexes Werk und durch viele der rund 150 Arbeiten, der großformatigen Gemälde und kleinen Aquarelle, die jetzt in den hellen, schmucklos gehaltenen Räumen der Kunsthalle Bremen zu sehen sind. Eine Ausstellung, die sich auf die letzten 10-12 Jahre im Werk der Künstlerin konzentriert. Eins ihrer faszinierenden Gemälde zeigt eine Reihe von Zuschauern in einem Theaterraum oder Kinosaal. Doch während die Blicke der meisten Zuschauer noch erwartungsvoll nach vorn gerichtet sind, zieht sich vom rechten Bildrand ein grünblauer Vorhang über die Szene, der die Leinwand zu zwei Dritteln dominiert. The End ist darauf in Spiegelschrift zu lesen, das Ende. Die Zuschauer betrachten eine Vorführung, der Museumsbesucher betrachtet die Betrachtenden. Dabei ist der Blick des Museumsbesuchers auf die Szene verstellt, verschwommen, schemenhaft, unwirklich, nicht ganz real, so als sähe man sie wie durch eine Scheibe oder unsauberes Glas. Unklar ist auch, ob die Menschen im Bild nun ihrem eigenen Untergang entgegenblicken oder dem Ende präziser Wahrnehmung oder ob hier allein das Ende eines Films angekündigt wird. Aber ohnehin spielt das keine Rolle, denn Karin Kneffel mag keine Bilderklärungen, keine Geschichten, sagt sie.
Ich denke, ich habe meine eigenen Geschichten bei den Bildern, aber ich will eigentlich nicht, dass sie diese Geschichte für sich so nachgehen im Grunde. Ich versuche auch nicht irgendwie durch Titel so irgendwie Fährten zu legen. Der Grusel oder das Unangenehme oder das Unheil, das sind eigentlich alles Dinge, die sie vielleicht dazugeben, wenn sie sie anschauen.
Es sind in jeder Hinsicht ebenso ironische wie irritierende, in jedem Fall schwer gebrochene Wirklichkeiten, die die Malerin Karin Kneffel auf ihren Leinwänden behauptet. Welten wie Artefakte mit ihren Spiegelungen, Lichteffekten, zerfließenden Farben und Formen, optischen Täuschungen und Verschachtelungen. Dabei sind Karin Kneffels Bilder wie ganz im Nebenbei subtile Exkurse über die vielfach gebrochene Wirklichkeit, die den Menschen des 21. Jahrhunderts bestimmt. Zugleich sind es in Zeiten digitaler Manipulation undogmatische Aufforderungen zu konzentrierterer Wahrnehmung. Daneben finden sich persönliche Erkundungen der Künstlerin, Rekonstruktionen von Räumen, den Häusern Esters und Lange in Krefeld etwa, die um 1930 vom Architekten Ludwig Mies van der Rohe entworfen wurden und heute als Museum für zeitgenössische Kunst eingerichtet sind. Der Betrachter blickt hier in ein Interieur, das Kneffel als Triptychon konstruiert. Die Grenzen zwischen Außen- und Innenraum aber werden aufgehoben. Die übergroßen, bunt sich in einer Glasscheibe spiegelnden Regentropfen erscheinen ebenso wirklich oder unwirklich wie das Interieur selbst. Oder das Lehmbruck-Museum in Duisburg, das Kneffel, im Vordergrund diverse Skulpturen des Bildhauers, als einen Glaspavillon auf der Leinwand platziert, über den gerade eine Putzkolonne herfällt. Ein Bild ist für sie ein Denkzusammenhang, sagt Karin Kneffel, in dem der Betrachter allerdings gezielt auf Distanz gehalten wird.
Ja, deshalb sind mir die Scheiben auch ganz lieb, weil dadurch kann ich den Betrachter natürlich unter anderem, nicht nur, dass ich dadurch eine Farbstimmung habe, ich kann ihn natürlich auch so ein bisschen auf Distanz halten. Weil mir war das früher oft immer ein Graus, wenn ich hörte, dass Leute sagen, sie können sich in Bildern verlieren. Das wollte ich eigentlich nie. Für mich ist ein Bild eigentlich immer ja, so ein Denkzusammenhang, mit dem man sich auseinandersetzt.
Karin Kneffels Bilder besitzen Tiefe in jeder Hinsicht. Nicht von ungefähr arbeitet sie in komplexen Malprozessen in 2, 3, manchmal 4 Ölschichten übereinander, wobei sie Motive niemals übermalt, wie ihr einstiger Lehrer Gerhard Richter. Jedes Motiv erscheint und ist scheinbar doch nie schlussendlich deutbar. Die Wirklichkeit ist eine Welt der Schichten und Schichtungen. So könnte man vielleicht die Bilder der virtuosen Malerin Karin Kneffel dann doch interpretieren. Oder auch, die Wirklichkeit beginnt weit hinter dem Sichtbaren. Aber auch da ist sie ungewiss.
Barbara Bogen war das über die Ausstellung der neuen Werke von Karin Kneffel in der Kunsthalle in Bremen. 20 Jahre lang ist Odysseus nicht zu Hause. 10 Jahre kämpft er vor Troja und 10 weitere Jahre braucht er für seinen Heimweg. Eine Irrfahrt, die Homer bekanntlich in seiner Odyssee beschreibt. Ein ganzes Jahr verbringt Odysseus zum Beispiel bei der Zauberin Circe, die ihn mit ihrem Liebeswerben zu bezirzen versucht. Er blendet den einäugigen Riesen- und Menschenfresser Polyphem, der mehrere seiner Gefährten gefressen hat. An dem Mastbaum gefesselt und mit Wachs in den Ohren widersteht Odysseus dem Gesang der Sirenen und die Nymphe Kalypso, die lässt Odysseus sogar erst nach 7 Jahren wiederziehen. All diese Abenteuer werden aus Sicht des Helden erzählt. Eine brasilianische Theatergruppe hat jetzt dagegen die Perspektive gewechselt. Vor ein paar Tagen hatte ihre Odysseia Deutschland Premiere am Frankfurter Musonturm und jetzt am Wochenende, da war sie bei den Mannheimer Schillertagen zu sehen. Christian Gampert berichtet.
Homer erzählt die Odyssee aus der Perspektive des Helden, der durch immer neue Prüfungen an der Heimkehr gehindert wird. Der brasilianische Regisseur Leonardo Moreira erzählt die Odyssee aus der Perspektive der Frauen, die Odysseus Schutz und Liebe gaben und von ihm verlassen wurden. Vor allem aber berichtet Moreira aus einer ganz heutigen Sicht. Er übersetzt den Mythos in die Facebook- und Instagram-Generation. Was wird aus der Liebe, wenn Gefühle immer nur gepostet werden? Und was wird aus den Daheimgebliebenen, aus Penelope und Telemachos, wenn der Mann und Vater fehlt? Aura Cunha, eigentlich die Producerin der Gruppe, erzählt uns die Geschichte ihres Vaters, der die Familie verließ, als sie 8 Jahre alt war und sich einer religiösen Sekte anschloss. Die Gefühle eines Kindes, das über Nacht erwachsen werden muss. Der Detailreichtum ihres Berichts, die Zärtlichkeit und Brutalität der Beschreibung, das Verlesen eines Briefs der Mutter, vieles spricht für die Authentizität des Falles. Und doch ist auch in den folgenden Episoden immer nicht ganz klar, was Wahrheit ist und was Fiktion. Moreira erzählt in 6 großen, ausladenden Frauenmonologen, das Ganze dauert 4,5 Stunden und allein die Liebesgeschichte der Kalypso, der grandiosen Schauspielerin Luciana Pais, die ihren, in diesem Fall chilenischen Liebhaber Odysseus fast eine Stunde lang umgarnt, sich darbietet, zurückzieht, Angebote macht und am Ende allein zurückbleibt, ist schon die ganze Aufführung wert. Und manchmal ist es sogar lustig.
We had wild sex. It's kind of a spiritual and beast-like, and we fell asleep.
Bei Luciana Pais kommt die Unbedingtheit und Körperlichkeit dieser brasilianischen Gruppe am unverstelltesten und ja auch schamlosesten zum Tragen. Etwas, das wir im europäischen Theater gar nicht mehr kennen oder hinter wirren Textflächen gut verstecken. Hier aber wird Klartext geredet, eine Mischung aus sich ausliefern und großer Schauspieltechnik. Bei 4,5 Stunden Spieldauer kann nicht alles großartig sein und in der Tat gibt es manche Hänger und Fragwürdigkeiten. Der Drang der Compagnia Hiato, das Publikum unbedingt mit einzubeziehen, ist manchmal amüsant und locker, manchmal auch überflüssig, aber nie aufdringlich. Wir, die Zuschauer, haben gemeinsam Olivenbrote gegessen und Schnaps getrunken, es wurde getanzt, nicht immer virtuos, und wer wollte, durfte vor das offene Mikrofon treten oder als Komparse mitspielen. Das ist gewagt, vor allem wenn man als Zuschauer dann den Zyklopen erlegen muss.
What's your name?
Niemand.
Als Zuschauer überlässt man doch lieber richtigen Schauspielern die Bühne. Aber auch da bewegt sich vieles am Rand der Grenzüberschreitung und man schaut bisweilen fast ungläubig zu. Die Zauberin Kirke von Maria Amelia Farah, als ambivalentes Sexobjekt gespielt, verpasst sich als Bondage-Jüngerin eine Selbstfesselung und zittert sich durch einen langdauernden Orgasmus, bittet um den Tod und behauptet dann selbstbewusst, es ist mein Körper. Die Athene der Paula Picarelli wütet gegen die Ungerechtigkeit der Welt und die sehr widerspenstige Penelope der Aline Filocomo wälzt sich todtraurig im Staub und entzieht sich dem heimkehrenden Gatten. Leonardo Moreira ist eine Art Robert Altman des brasilianischen Theaters, ineinander verwickelte Geschichten. Seine Art, den Mythos mit heutigen Erfahrungen zu überschreiben, holt das Publikum auf eine theatrale Intensivstation. Schon wegen der großartigen Calypso der Luciana Pais sollte man diese Aufführung anschauen und ein wenig dieser Energie mit hinausnehmen in den Alltag.
Christian Gambert war das über eine brasilianische Odyssee. 100 Jahre nach dem Ende der deutschen Kolonialzeit hat die Aufarbeitung dieses Kapitels der deutschen Geschichte eingesetzt. Endlich wird also diskutiert über offizielle Entschuldigungen, finanzielle Entschädigungen und vor allem die Rückgabe von menschlichen Gebeinen und geraubtem Kulturgut. Auch Kamerun war von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine deutsche Kolonie. Mit dem Versailler Vertrag, dessen Unterzeichnung sich am kommenden Freitag zum 100. Mal jährt, wurde das Land dann zwischen Briten und Franzosen aufgeteilt. In Deutschland sind aber bis heute immer noch viele Objekte aus Kamerun zu finden. Nicht nur Kult- und Kunstgegenstände, auch Archive, die den Kamerunern wichtig wären, um einen Teil ihrer Geschichte zu verstehen. Die Rufe nach Rückgabe, die werden also lauter. Anne-Françoise Weber hat sich vor Ort umgehört.
In den Räumen der Stiftung Afrique Avenir in der kamerunischen Wirtschaftsmetropole Douala ist der Verlust stets präsent. Vorne im Konferenzraum steht eine längliche, bunt angemalte Skulptur aus Gips. Es ist eine Art Galionsfigur, Tange genannt, die den Schiffsbug eines kamerunischen Königs zierte. Stiftungsmitarbeiter Philemon Bouquet-Ambussi erläutert.
Es handelt sich um das Tange von Lok Priso, dem König der Bilibele. Das hier ist eine Rekonstruktion. Das Original befindet sich noch in Deutschland, denn es wurde von Max Buchner, Vertreter des Deutschen Kaiserreichs in Kamerun, im Jahr 1884 mitgenommen, nach dem Krieg zwischen dem Volk der Bonaberi und der deutschen Kolonialregierung. Das Tange wird seit fast 24 Jahren von Prinz Kumandumbe zurückgefordert.
Der Prinz Kumandumbe III. Ist nicht nur Enkel des Königs Lok Priso. Er hatte als Politikwissenschaftler lange Jahre in Deutschland an der Freien Universität in Berlin gelehrt und die Stiftung Afrique Avenir gegründet. Mit ihr beförderte er unter anderem die Diskussion um die Rückgabe von geraubten Kulturgütern. Vor allem fordert er die Rückkehr des Tange seines Großvaters, das im Münchner Museum 5 Kontinente hängt. Der von der französischen Regierung 2018 in Auftrag gegebene Bericht von Felvin Sarr und Bénédicte Savoie hat auch in Kamerun eine neue Dynamik bewirkt, berichtet Marie-Joseph Ekobena Atemenge von Afrika Venir. 80% der vermissten Kulturschätze befänden sich in Deutschland, schätzt Ekobena Atemenge. Manches sei auch in Frankreich und Großbritannien zu finden. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die beiden Länder die frühere deutsche Kolonie unter sich aufgeteilt. Aber längst nicht alle Menschen in Kamerun würden den Ruf nach Rückgabe der unrechtmäßig angeeigneten Objekte unterstützen, erklärt Ekobena Atemenge.
Wir haben hier zwei entgegengesetzte Meinungen. Die Mehrheit sagt, die ursprüngliche Funktion des Gegenstands ist rituell. Es ist ein Objekt, das beseelt ist, mit einer Energie aufgeladen. Es im Ausland zu behalten, bedeutet, den afrikanischen Kontinent seiner ursprünglichen Energie zu berauben. Aber es gibt auch diese zweite Tendenz, die im westlichen Paradigma verhaftet ist. Da geht man vom neutralen Objekt aus und sagt, wenn man den Gegenstand schon bewahren muss, umso besser, wenn er im Westen ist, denn dort sind die Museen schön, sauber und so weiter.
Fabiola Ekot Ayissi ist Kuratorin des SIPCA, einer kleinen Galerie in der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé, die sich die Bewahrung des kulturellen Erbes zur Aufgabe gemacht hat. Sie sieht das immer wiederkehrende Argument, die Kulturgüter könnten in Europa besser konserviert werden, sehr kritisch.
Diese Logik verbindet sich unvermeidlich mit der reflexhaften Infantilisierung von Afrikanern. Man will ihnen immer die Verantwortung abnehmen und sagt, sie hätten nicht die gleichen technischen Kenntnisse, weil sie beherrscht wurden und sich noch von einer auch geistig zerstörerischen Kolonialzeit erholen, könne man ihnen nicht vertrauen. Aber der Beweis, dass man ihnen vertrauen kann, sind die Objekte aus dem 19. Jahrhundert hier in dieser bescheidenen Galerie.
Selbst wenn nicht alle Masken, Statuen und Throne perfekt erhalten seien, so gäbe es mittlerweile auch in Kamerun Ausbildungen zur Konservierung des kulturellen Erbes, sagt Ekot Ayissi. Hier sei in Zukunft sicher viel machbar. Doch die Diskussionen in Kamerun drehen sich längst nicht nur um die richtige Lagerung oder die wahre Bedeutung von Kultobjekten und Kunstgegenständen. Es fehle auch an historischen Quellen, die, genau wie die Kunstgegenstände, meist in Deutschland aufbewahrt werden, bemängelt der Fotograf Lawrence Chim Nyamgo.
What we have is so little compared to what it's supposed to be.
Wir haben so wenig im Vergleich zu dem, was wir haben sollten, über die Zusammenarbeit und die deutsche Kolonialzeit in Kamerun. Das meiste kommt von der katholischen Kirche, aber sonst haben wir wenig Material. Ich hielt es für begrüßenswert, wenn das Kulturministerium entweder einen Transfer erreichen oder Kopien erhalten könnte, um unser Nationalarchiv zu bestücken. Denn viele unserer Studierenden haben Probleme, wenn sie über die Geschichte Kameruns unter deutscher Verwaltung forschen wollen.
Menschen in Kamerun hoffen auf die Rückgabe von geraubten Kulturgütern und Archiven aus Deutschland. Das war ein Beitrag von Anne-Françoise Weber. René Prollesch wird 2021 neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Das hat viele gefreut, aber es gab auch Kritik an dieser Entscheidung und zu der hat sich René Prollesch jetzt selbst geäußert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, von einer Kuschellösung war die Rede. Die Volksbühne kehre in die Volksbühne zurück. Denn René Prollesch ist ja ein alter Bekannter an dem Berliner Theater. Er hatte dort viele Jahre unter dem früheren Intendanten Frank Kastorf inszeniert. Dass Kritiker deshalb von einer konservativen Lösung sprechen, kann der künftige Intendant allerdings nicht verstehen. Er halte sich für eine avancierte Lösung, sagte Prollesch im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und ebenso avanciert seien auch die Spielweisen der Regisseurinnen, mit denen er in Zukunft an der Volksbühne zusammenarbeiten möchte. Auch den Einwand, es wäre besser gewesen, eine Frau mit der Leitung der Volksbühne zu betrauen, auch diesen Einwand wischt René Prollesch beiseite. Er habe 20 Jahre lang mit sehr vielen Frauen gleichberechtigt zusammengearbeitet und diese Frauen hätten ihn geprägt. Man werde ihm nicht unterstellen, dass er Schauspielerinnen wie Sophie Reuss oder Katrin Angerer in ihre Arbeit reinrede, so Prollesch in der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Keine Frau an der Spitze der Volksbühne, dafür gehören der Jury des Mülheimer Dramatikerpreises im kommenden Jahr mehr Frauen als Männer an. 3:2 ist das Verhältnis. Der renommierte Preis wird im Rahmen der Mülheimer Theatertage vergeben und die bekommen im nächsten Jahr mehr Geld. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das Festival 2020 mit zusätzlichen 100.000 Euro. Die Förderung durch das Bundesland beläuft sich damit auf insgesamt 350.000 Euro. Das hatte die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken bereits im Mai verkündet. Nun freute sich das Festival noch einmal öffentlich über die Finanzspritze. Anlass war die heutige Verleihung des diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreises an Thomas Köck. Wir hatten an anderer Stelle schon berichtet.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.